Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Nach einer längeren Pause geht es jetzt endlich wieder los. Politikwissen direkt aus der Hauptstadt. Wir liefern euch Hintergrundwissen, damit ihr die komplexen Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen könnt. Freut euch in der dritten Staffel auf viele interessante Themen und tolle Gäste. Ein Jahr ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vergangen. Der 24. Februar 2022 steht seitdem für eine Zeitenwende, welche sicherheitspolitische Fragen ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt hat. Langgelebte Strategien sind in Frage gestellt. Sicherheit, Frieden und Freiheit in Europa müssen neu gedacht und verteidigt werden. In einer Zeit, in der Europa ohnehin gefordert ist, seine Rolle neu zu definieren. Ein paar Fragen möchte ich heute unserem Gast Florian Hahn stellen. Für alle, die ihn noch nicht kennen sollten, er ist seit Anfang 2022 internationaler Sekretär der CSU, seit Beginn der 20. Legislaturperiode verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verteidigung und natürlich auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Herzlich willkommen, Herr Hahn. Es freut uns, dass Sie in den kommenden 20 Minuten Zeit gefunden haben.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, Frau Klose.
Ja, servus. Um Sie vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen, wie sind Sie denn eigentlich zur Politik gekommen und warum musste es denn unbedingt die CSU sein?
Ich war, wie man in Bayern sagt, schon immer in der Schule auch so ein bisschen Schachtelhuber. Das heißt, also Schüler mit Verwaltung, Theatergruppe, Beleuchtungsteam und so weiter war ich immer mit dabei. Und deswegen auch immer Klassensprecher oder Schulsprecher. Und als es 1989 dann so richtig losging mit dem Thema Montagsdemonstrationen und dann letztlich Gott sei Dank der glückliche Moment für Deutschland, nämlich eines friedlichen Mauerfalls und der Wiedervereinigung, habe ich gesagt, da möchte ich irgendwie jetzt mitmachen, nachdem das Gute gesiegt hat und endlich Vernunft in Europa eingekehrt ist und wir beschlossen haben, dass wir uns alle lieb haben und dass ein Miteinander für alle gedeihlicher ist als ein Gegeneinander, habe ich gesagt, da möchte ich gerne Politik mitmachen. Und da war es irgendwie sehr naheliegend, dort mit anzudocken, wo diejenigen Protagonisten aktiv waren, die es von deutscher Seite erfolgreich gestaltet haben. Und das war natürlich die Partei von Helmut Kohl, von Theo Weigel und Edmund Stoiber, der mich von Anfang an auch sehr fasziniert hat. Und deswegen habe ich bei der Jungen Union angeklopft und habe gesagt, hier bin ich und jetzt würde ich gerne mitmachen. Das fanden die komisch, weil das passiert nicht so oft, dass man freiwillig anklopft. Aber hat sich, glaube ich, für alle Seiten gelohnt.
Was macht Sie denn zufrieden, so generell?
Was mich zufrieden macht? Ach, mich macht natürlich zufrieden, wenn man seine Arbeit erfolgreich machen kann. Und das ist in Oppositionszeiten ein bisschen schwieriger als in den Jahren davor. Aber das ist Politik ist ein Stück weit mein Leben. Und deswegen, wenn man Politik bedeutet immer dicke Bretter bohren und wenn es dann gelingt, mal so ein dickes Brett wirklich durchgebohrt zu haben und das zu erreichen, was man sich vorgestellt hat, was unser Land voranbringt, was die Menschen vor allem natürlich auch in Bayern voranbringt, dann ist es eigentlich das, was mich am zufriedensten macht.
Und was ärgert Sie, in der Opposition zu sein?
Ja, das ist sehr ärgerlich, denn das hätte nicht sein müssen. Wir sind als Union mit dem falschen Kanzlerkandidaten ins Rennen gegangen und das war absehbar, dass wir diese Wahl so nicht gewinnen können und deswegen selbst verschuldet, sehr, sehr ärgerlich. Und was mich allgemein ärgerlich macht, ist natürlich, wenn man eigentlich bestimmte Fakten, und da kommen wir wahrscheinlich in einem Podcast auch noch dazu, wenn man bestimmte Fakten eigentlich sieht und weiß, man müsste eigentlich ganz anders handeln und es dann nicht passiert. Und man sozusagen im Grunde wieder besseren Wissens oder nicht man selbst, sondern wenn andere wieder besseren Wissens die falschen Entscheidungen treffen, dann ist das sehr, sehr ärgerlich.
Sie haben es jetzt schon perfekt übergeleitet. Nachdem wir uns jetzt kennengelernt haben, also die Kennenlernphase abgeschlossen, würde ich doch gern zum Kernthema kommen und Sie dann fragen wollen, wie konnte es denn eigentlich zum Krieg in der Ukraine kommen?
Naja, also die Entscheidung, dass ein Krieg geführt wird, hat ein einziger für sich selbst entschieden und das war Wladimir Putin. Er ist allein verantwortlich für diesen Krieg. Und das will ich auch gleich von Anfang an sagen. Es gibt ja da manche, die da sagen, ja, also das muss man verstehen. Die Russen waren in ihrer Ehre gekränkt, weil Obama irgendwann mal gesagt hat, sie sei nur eine Regionalmacht und deswegen muss man verstehen, dass da, das war so bei 2014 mit Blick auf die Krim oft ein Argument oder ein anderes Argument, ja, und die Krim war ja schon immer russisch, deswegen muss man das auch verstehen, kann ich nur sagen, die Krim war weniger lang russisch als Königsberg zum Beispiel deutsch war und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland noch irgendwie auf die Idee kommen würden, Königsberg heimzuholen oder dass irgendjemand sagt, die Deutschen hätten da noch ein Anrecht drauf oder man müsste das verstehen historisch. Also das ist seine Entscheidung und es ist zum Krieg gekommen, weil Putin einen Plan hat und den hat er auch nicht mal verheimlicht. Da wären wir bei dem Punkt ärgerlich. Sondern hat das im Grunde, wenn Sie so wollen, seit 2007 immer wieder postuliert, was er eigentlich als Ziel vorhat, nämlich tatsächlich die Russische Föderation so aufzustellen, in derselben Machtsituation, mit derselben sogenannten Einflusssphäre, wie das unter Sowjetzeiten der Fall war. Und das hat natürlich zur Folge, dass er diese Einflusssphäre eben auch schaffen muss. Und das hat er peu à peu, beginnend mit Aktivitäten in Georgien, dann wie gesagt Krim, Aktivitäten in Moldau und jetzt letztlich mit dem Krieg in der Ukraine getan.
Und welche Fehleinschätzung muss sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in der Bedrohungswahrnehmung Russlands eingestehen?
Die Fehleinschätzung ist weniger, dass diese Gefahr gedroht hat, als vielmehr die Folgen, die man daraus hätte ziehen müssen, nämlich zu sagen, für den Fall, dass er tatsächlich diese Entscheidungen trifft und diese Befürchtungen wahr werden, dass wir dann entsprechend vorbereitet sind. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben tatsächlich gesagt, ja, das ist irgendwie schwierig da, aber wir sind noch beschäftigt mit der Bewältigung der Finanzkrise. Wir erinnern uns 2008, 2009 und müssen deswegen sparen, auch im Verteidigungsbereich. Wir müssen selbst nach Annexion der Krim haben wir auch hier andere Dinge noch zu bewältigen. Wir legen zwar jetzt endlich auf Druck der Union, damals in der Großen Koalition, haben wir zwar endlich die sogenannten Trendwenden, aber auch bei der Bundeswehr eingeführt und endlich wieder mehr Geld investiert in die Bundeswehr, aber viel zu wenig, das wussten wir damals schon, war aber mit den Sozialdemokraten einfach nicht zu machen. Die haben ganze Wahlkämpfe gemacht und gesagt, hier die Schwarzen wollen nur aufrüsten, wir wollen kostenlosen Kindergartenplätze. Und wir waren da viel zu zögerlich und jetzt haben wir den Salat, denn wir müssen feststellen, die Bundeswehr ist tatsächlich sehr schwach aufgestellt. Wir sind zwar verteidigungsfähig, aber wir sind auf andere angewiesen. Wir sind natürlich auf unsere Bündnispartner, auf unsere Nachbarn angewiesen, aber ganz Europa ist immer noch sehr stark angewiesen, auch auf die Amerikaner. Und das ist ärgerlich und das war eine Fehleinschätzung.
Was genau bedeutet denn die von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende inhaltlich?
Also was der Bundeskanzler unter der Zeitenwende versteht, das müsste er selber erklären. Aber ich glaube, dass er, wenn er sie erklären würde, sie tatsächlich nicht in ihrer Umfasstheit tatsächlich nicht groß genug erklären würde. Meiner Meinung nach bedeutet die Zeitenwende im Grunde, dass die Karten global im Moment komplett neu gemischt werden. Das heißt, die Zeitenwende hat eine geopolitische Sichtweise oder muss geopolitisch betrachtet werden. Sie muss geoökonomisch betrachtet werden und sie muss geomilitärisch betrachtet werden. Und ich glaube, das ist viel, viel größer tatsächlich, als sozusagen nur auf die Ukraine zu schauen und den Krieg, den Russland in die Ukraine gebracht hat. Und denn während wir uns sehr beschäftigt sind mit dem Krieg, mit den Folgen, mit der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen können, werden in anderen Teilen der Welt die Karten tatsächlich oder sozusagen die Claims neu verteilt. Und da ist die Frage, welche Außenpolitik macht eigentlich die Bundesrepublik Deutschland? Wie werden eigentlich unsere Interessen da vertreten oder konzentrieren wir uns nur auf eine feministische Außenpolitik à la Annalena Baerbock?
Das bedeutet also auch, dass wir vielleicht neue Allianzen schmieden müssen.
Ganz, ganz dringend. Also ich kann mich noch erinnern, als wir über TTIP diskutiert haben und die Menschen Angst vor Chlorhühnern aus Amerika hatten und deswegen letztlich, und weil Trump das dann letztlich auch abgebrochen hat, diese Verhandlungen, es nie zu diesem wichtigen, tatsächlich stärkeren Handelsverbindungen mit Nordamerika gekommen ist. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Und zwar nicht nur mit Nordamerika, sondern auch mit anderen Teilen der Welt. Die westliche Welt wird im Moment immer kleiner. Und das meine ich tatsächlich, das Fell wird aktuell global neu verteilt. Mhm. Und wir müssen schauen, dass wir nicht hinten runterfallen.
Mhm. Es gibt ja nun auch schon seit längerem Forderungen seitens unterschiedlicher Partner, dass Deutschland als starke Wirtschaftsmacht mehr internationale Verantwortung übernehmen soll. Deutschland hat darauf immer eher, ich sage jetzt mal, zögerlich reagiert. Ist dieser Krieg also auch ein Weckruf für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik? Sie haben es ja jetzt schon angerissen.
Ja, wir sind irgendwie ein bisschen die Weltmeister im Proklamieren von Dingen. Also ich kann mich noch gut an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnern, 2015, als von der Leyen, als der damalige Außenminister, heutiger Bundespräsident ist und der damalige Bundespräsident, alle drei auf der Münchner Sicherheitskonferenz proklamiert haben, wir müssen jetzt mehr tun, wir müssen führen. Deutschland muss aktiver werden und so richtig in Gang gekommen ist das tatsächlich nicht. Und das sehen wir bis heute. Der Bundeskanzler hat 2022 vor genau einem Jahr die Zeitenwende proklamiert, hat 2% für die Bundeswehr versprochen, hat 100 Milliarden gesagt, kommen auf den Weg. Das ist bis heute kein Euro abgeflossen. Die 2% sind wir weit entfernt. Die Beschaffung für die Bundeswehr wurde nicht erfolgreich reformiert. Und wir sind im Grunde durch die Abgaben, die wir an die Ukraine gegeben haben, militärisch weniger verteidigungsfähig als noch vor einem Jahr. Also das ist tatsächlich ein Problem. Es wird mehr proklamiert, als wir tatsächlich einhalten. Und deswegen wird es höchste Zeit, hier entsprechend gegenzusteuern.
Sollte denn die deutsche oder europäische Außenpolitik gegenüber Russland mehr auf militärische Stärke oder auf Diplomatie setzen? Was sagen Sie?
Diplomatie ist im Moment schlicht nicht möglich. Also Russland, Wladimir Putin, hat entschieden, mit dem Krieg gegen die Ukraine, mit dem Überfall auf die Ukraine, hat er die Entscheidung getroffen, ganz klar mit dem Westen und mit Europa zu brechen. Er hat sich entschieden, weil ihm klar war, dass danach eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Und er ist ein sehr intelligenter, ein sehr rationaler, aber leider auch ein sehr böser Mann. Aber er wusste das ganz klar. So, das heißt, da ist im Moment nichts zu holen. Deswegen ist es extrem wichtig, der Ukraine so weit zu unterstützen, dass es irgendwann zu einer Situation kommt, dass Putin erkennen muss, dass er sein ursprüngliches Ziel, nämlich die Ukraine, wenn sie so wollen, zu unterwerfen und in seine Einflusssphäre zu holen, dass dies nicht gelingen kann. Und erst wenn wir an diesem Punkt sind, dann muss die Diplomatie dann entsprechend dafür sorgen, dass man durch Verhandlungen zu Waffenstillstand und zu einer wie auch immer gearteten Ordnung für die Zeit danach kommen kann.
Der Krieg dauert ja nun bereits ein Jahr. Die russische Armee musste sich aus bereits besetzten Landesteilen auch zurückziehen. Wie erklären Sie sich, dass so vieles anders gelaufen ist als zunächst erwartet?
Naja, also Russland ist natürlich nicht so ein transparenter Staat, wie das eine westliche geprägte Demokratie ist. Also das sprich, wir haben gar nicht so den Einblick haben können in die Verfasstheit auch des russischen Militärs, wie das möglicherweise andere von uns haben. Also ich glaube, dass das war schon überraschend. Auf der einen Seite, dass Russland doch schwächer ist militärisch, als man das vermutet hat. Und auf der anderen Seite ist es wirklich überraschend und kann ich nur sagen, habe ich höchsten Respekt und Bewunderung, wie es der Ukraine gelungen ist, tatsächlich in wenigen Jahren eine unglaubliche Resilienz aufzubauen. Das heißt, erstens mal in der militärischen Kriegsführung tatsächlich Wissen, Know-how sich anzueignen, die in der Lage ist, eine professionelle Armee, wie es die Russen, wie sie die Russen haben, etwas entgegenzusetzen und dann auch tatsächlich einen Kampfwillen zu haben, obwohl Russland ja als übermächtiger Gegner erscheint, als das größte Land der Welt mit unglaublichen Ressourcen, mit vielen Menschen, mit viel auch Material, man trotzdem diesen Willen hat, tatsächlich sich dagegen zu wehren. Das ist wirklich kolossal und überraschend. Und ich wage mal die These, dass die Ukraine 2014 nach der Annexion der Krim in dieser Verfasstheit nicht gewesen wäre. Und ich glaube, dass Wladimir Putin sich heute wünschte, er hätte damals die Entscheidung getroffen, sozusagen mit nach der Krim sofort auch die gesamte Ukraine zu unterwerfen. Er hätte damals wahrscheinlich größere Chancen gehabt.
Im Westen gibt es ja jetzt auch Diskussionen und Mahnungen vor weiteren Eskalationsstufen. Was macht dieser Krieg denn mit Europa und Deutschland?
Was macht dieser Krieg mit Europa und Deutschland? Europa und Deutschland hat natürlich unter den Folgen dieses Krieges direkt zu leiden. Also es gibt direkte Auswirkungen. Wir haben festgestellt, dass wir eine unglaubliche Abhängigkeit haben von Russland im Bereich der Energie. Wir haben aber auch es relativ schnell geschafft, uns Alternativen zu suchen. Das ist noch nicht abgeschlossen und hier muss Herr Habeck auch noch liefern. Aber da sind wir auf einem richtigen Weg. Wir müssen mit sehr vielen Menschen umgehen, die zusätzlich zu einer sowieso sehr, sehr großen, zu einem sehr, sehr großen Migrationsdruck, der auf Europa und auch auf Deutschland herrscht, noch zusätzlich gekommen sind. Unsere Kommunen haben damit Unglaubliches aktuell zu bewältigen. Und wir müssen tatsächlich mit dem Thema Migration umgehen. Und dann ist es natürlich schlicht die Frage, was passiert, wenn die Ukraine fällt? Was passiert, wenn es nicht gelingt, Putin aufzuhalten? Und was macht er dann? Denn eins ist auch für mich glasklar. Und je länger der Konflikt dauert und je mehr wir auch hören und je mehr sich Putin auch äußert, Putin hat nicht nur die Ukraine im Blick, sondern er hat das ganze Große im Blick. Er möchte dieses Imperium in alter Größe wiederherstellen. Und dazu gehören noch ein paar andere, beispielsweise die baltischen Staaten, die ja NATO-Mitglied sind und unsere direkten Verbündeten. Dazu gehören auch möglicherweise Polen, die sich sehr stark bedroht fühlen. Und deswegen muss uns klar sein, dass das Undenkbare, wenn auch sehr unwahrscheinlich, aber es ist inzwischen wieder denkbar geworden, nämlich tatsächlich ein Krieg zwischen Russland und der NATO und Europa.
Persönlich liegt mir ja die Bundeswehr auch sehr am Herzen. Deswegen würde ich gerne noch eine spezielle Frage dazu stellen, weil nun ist ja so, dass trotz der 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr signifikante Verbesserungen momentan nicht in Sicht sind. Die Hilfe für die Ukraine reißt auch weitere Lücken, Löcher. Wie müssen wir denn die Bundeswehr, also unsere Parlamentsarmee, für die Zukunft aufstellen?
Ja, wir müssen als erstes die Löcher, die da sind, nämlich das, was schon eigentlich alles geplant ist, diese Löcher müssen tatsächlich gefüllt werden. Das heißt, die Bundeswehr und das BMVG, der Minister jetzt, muss endlich dafür sorgen, dass die entsprechenden Bestellungen kommen, dass man tatsächlich entscheidet und sagt, jetzt werden die Dinge auch angeschafft. Die Industrie steht dazu bereit, aber die Industrie kann nicht ohne Auftrag und auch nicht ohne finanzielle Mittel einfach loslegen schon, sondern die wartet darauf. Und deswegen geht es darum, hier im Bereich der Beschaffung endlich schneller zu werden. Und wir müssen auch bereit sein, als Gesellschaft und dann eben auch als Politik, dauerhaft mit deutlich mehr Geld wieder in unsere Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Denn eins ist auch klar, sind wir überlegen militärisch, dann ist der Frieden sicher. Sind wir militärisch nicht überlegen, dann ist der Frieden nicht sicher.
Sind wir leider schon bei unserer letzten Frage angelangt, wenn ich so auf die Uhr gucke. Da würde ich Ihnen gerne noch eine privatere Frage stellen. Das hat sich in den letzten Folgen immer so eingepegelt.
Ah, da bin ich gespannt.
Ja, dass wir immer gerne was zum Wahlkreis fragen. Und daher, was muss man denn in Ihrem Wahlkreis unbedingt gesehen oder erlebt haben?
Also das ist im Landkreis München sehr, sehr schwierig, weil wir, weil das natürlich der schönste Wahlkreis Deutschlands ist und wir tatsächlich besonders erfolgreich sind mit mehr als 3 DAX-Unternehmen, mit 3 Universitäten, mit vielen Forschungseinrichtungen. Aber wenn man wirklich einen Geheimtipp haben möchte, der gar nicht so geheim ist, dann rate ich jedem, der mal durch den Landkreis München fährt, eine Pause einzulegen in der Gemeinde Aying und dort ein schönes Ayinger Helles zu trinken. Das ist wirklich mit Blick auf die Berge, das ist wirklich etwas, was man sicherlich nicht vergisst.
Sie werden es jetzt nicht glauben, aber ich wollte Sie noch fragen, ob Sie Bier trinken und was Sie mir empfehlen würden, würde ich da hinreisen.
Also
haben wir das schon mal. Check. Ja, ich würde vielleicht unser Gespräch noch einmal ganz kurz zusammenfassen wollen. Wir haben heute erfahren, was die Zeitenwende inhaltlich bedeutet, welche Auswirkungen dies für Deutschland und Europa hat. Wir haben auch beleuchtet, was sich in Bezug auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ändern müsse. Und Herr Hahn hat uns auch noch persönlich seine Einschätzung gegeben, dass quasi die Karten neu gemischt werden müssen und hat skizziert, wie wir unsere Parlamentsarmee, unsere Bundeswehr für die Zukunft aufstellen müssten. Die Zeitenwende bietet also auch eine Chance, neue Allianzen zu schmieden und die Ukraine im Kampf gegen Russland weiter zu unterstützen. Herzlichen Dank, Herr Hahn, für das Gespräch. Es hat sehr viel Freude bereitet. Ich denke, wir konnten einen guten Einblick gewinnen, was es mit der Zeitenwende auf sich hat. Und da möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Wie hat es euch denn gefallen? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gern an berlin@hss.de oder hinterlasst uns gern einen Kommentar auf Instagram. Dort findet ihr uns über @hssberlin. Wir würden uns freuen auf eure Meinung. Und abhörbar ist es wie gewohnt über Spotify, Deezer und also Apple Podcast heißt es ja jetzt. Macht's gut und bleibt gesund und wissensdurstig. Eure Janine.